Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag, hier ist Herbert Rachowitz mit einer weiteren Sendung der Philosophischen Brocken. Wir haben vor kurzer Zeit eine Sendung darüber gestaltet, dass wir einen neuen Jingle haben, also die Einleitung zu dieser Sendung. Und dieses Thema ist auch heute am Programm, allerdings nicht von der Musik her, sondern von der Stimme her. Die Stimme, die Sie in der Einleitung hören, ist von Günter Friesinger. Günter Friesinger, der von Anfang der Philosophischen Brocken-Initiative mit dabei war und der im Jänner einen Förderungspreis der Stadt Wien für Volksbildung bekommen hat. Darum ist diese Sendung ihm gewidmet und auch ein wenig der Retrospektive auf das Projekt der Philosophischen Brocken. Das ist damit begonnen worden, dass ich eingeladen wurde, vor schon 14 Jahren jetzt, im Radio Orange ein Interview zu geben über Ludwig Wittgenstein und die Wittgenstein-Forschung. Das war eine Zeit, in der ich gerade dabei war, informatische Ressourcen aufzubauen. Und es kam mir die Idee, dass es doch eine gute Sache wäre, die beschränkte Sendeweite Ausstrahlung von Radio Orange zu ergänzen durch eine Audiothek, die digital am Internet verfügbar ist, damit also alle Menschen, die Interesse haben, erreicht und auch gespeichert stabil ist. Es war die Zeit, in der in meinen diesbezüglichen Lehrveranstaltungen auch ein steirischer, vergleichsweise junger Student aufgetreten ist, Günter Friesinger, der ebenfalls bei Radio Orange engagiert war, gearbeitet hat. Und auf diese Art und Weise hat sich das gut ergeben, dass wir kooperieren konnten und mit einer Reihe von Kollegen das erste Team der Philosophischen Brocken zusammengestellt haben. Wenn ich jetzt mal zur Einleitung kurz ein Bild sagen darf, was Günter Friesinger besonders auszeichnet und was ihn auch qualifiziert für einen Förderungspreis für Volksbildung, dann kommt mir in den Sinn das Bild des Mischpults. Ich habe immer aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, eine Faszination für dieses Gerät gehabt, eine Faszination, die damit zusammenhängt, dass das ein bisschen Technik ist, dass das Audio ist, Radio ist und vielfältige Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Der erste, den ich kennengelernt habe, der ein Mischpult beherrscht, war Günter Friesinger bei den ersten Live-Sendungsaufnahmen bei Radio Orange. Also ein riesiges, klavierartig computerisiertes, nicht Computer, sondern also wirklich ein Gerät, Instrument, bei dem klar war, dass man eine ganze Zeit braucht, um sich einzulernen. Und das aber auf der anderen Seite eine Abstimmungsvielfalt und Möglichkeit ergibt zwischen den einzelnen Input- und Output-Geräten, zwischen Pause und Go-Ahead und Zwischenschaltung, die mich fasziniert hat. Und Günter Friesinger ist für mich so etwas wie ein sehr effektives Mischpult in die Kulturszene aus der Ecke der philosophischen Impulse, die wir versuchen zu produzieren. So viel also ein erster Orientierungspunkt. Ein zweiter Orientierungspunkt mit dem wir jetzt fortsetzen, ist, dass Günter Friesinger begonnen hat, sehr stark aus der Dimension der Musik herzuarbeiten. Er ist nach Wien gekommen, um Musik zu studieren, und er hat relativ früh schon zu komponieren auch begonnen. Wir spielen ein Stück, das nennt sich Adagio, aus dem Jahre 1996, und es ist signifikant und interessant auch deshalb, weil es eine Ruhe, eine Abgeklärtheit, eine Fähigkeit, Melodien sich entwickeln und erzählen zu lassen, zeigt, die bei aller Vielfalt und Vernetzung, die Günter Friesinger entwickelt hat, doch auch eine Grundlage seines Modus operandi zu sein scheint.
Thank you.
Zum Förderungspreis. Über diese Zeremonie gibt es eine Audiodokumentation, die aber, das will ich gleich sagen, von der Qualität her zu wünschen übrig lässt, vor allem deswegen, weil man an dieser Stelle, an der das dann ausgesprochen und mit Handshake besiegelt worden ist, nicht mit dem Mikrofon hingekommen ist. Man erhält also den Eindruck einer kleinen Familienfeier von einer Distanz her aufgenommen. Aber die Begründung, die Laudatio, scheint mir doch interessant genug, um diese kleinen technischen Unzulänglichkeiten zu überwinden. Zu dem Preis sollte ich vielleicht noch hinzufügen, um eine Perspektive anzudeuten, dass die Stadt Wien an der Stelle einen entschlossenen Schritt in eine Dimension gemacht hat, die nicht so ganz in der Tradition des Volksbildungspreises steht. Wenn man sich ansieht, wer die Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Jahre waren, dann bezieht sich das eher auf die Babenberger, es bezieht sich auf die Türkenbelagerung und es bezieht sich auf das Wiener Theaterleben, Nestroy, Josef Meinrad und solche Gestalten, dass man an der Stelle nun einen experimentellen von der Anlage her nicht so sehr der klassischen Kulturvermittlung zuzuordnenden Kollegen gewählt hat, muss man extra positiv betonen.
Unser nächster und damit für heute auch letzter Ehrengast erhält den Förderungspreis für Volksbildung. Anhand der Biografie und des Öffres von Herrn Magister Günter Friesinger zeigt sich noch einmal, wie gewinnbringend inter- und transdisziplinäres Denken sowie genreübergreifendes Handeln sind. Meine Kollegin, Frau Magistra Silvia Fassl-Vogler, beschrieb Günter Friesinger mit ganz viel Enthusiasmus als eine Art Renaissance-Künstler. Ich habe es so verstanden, dass du damit ihn als universal denkenden und universell wirkenden Kunst- und Kulturvermittler verstehst. Ist doch Günter Friesinger als studierter Philosoph, auch Medientheoretiker, Kurator, selbst Künstler und Produzent. Zu seinen Hauptthemen zählt die Auseinandersetzung mit digitaler Kultur, mit Medien, Kunst und Theorie, Netzkultur, aber auch mit Hinterweigerung. Günter Friesinger ist Mastermind der 1993 gegründeten Gruppe Monochrom, die im letzten Jahr in Mosa im Rahmen einer Retrospektive ihr 20-jähriges Jubiläum unter dem selbstironischen Titel »Die waren früher auch einmal besser« präsentierten und feierten. Im Rückblick der Stadtzeitung Falter wird die Schau auch unter den 10 besten Ausstellungen des Jahres zitiert. Günter Friesinger ist auch Begründer des erfolgreichen Festivals Paraflows, Festival für digitale Kunst und Kultur in Wien. Bezeichnend ist ein stets transdisziplinärer Ansatz. Das Spiel mit dem Überschreiten der Genregrenzen und dem produktiven Weiterentwickeln neuer ästhetischer Erscheinungsformen. Resümierend zeigen sämtliche Biografien sowie die Forschungsleistungen und Werke der heutig Ehrten, wie sehr die verschiedenen Kunstsparten und Disziplinen zusammenhängen. Und was offenes, neugieriges und übergreifendes Denken bedeuten kann.
Thomas Thurnherr war ein Freund und Kollege von Günter Friesinger aus frühen Wiener Zeiten. Ich habe mit ihm ein Gespräch darüber geführt, wie er Günter Friesinger kennengelernt hat und was er an ihm schätzt. Ich habe jetzt ein Gespräch mit Thomas Thurnherr. Den habe ich das erste Mal im Gefolge von Günter Friesinger kennengelernt, im Rahmen einer Lehrveranstaltung, in der wir etwas über Radioinitiativen gesagt haben. Er ist angekündigt gewesen als ein Mitglied, ich weiß nicht, vielleicht sogar Gründer, einer geheimnisvollen Organisation, die sich Team Teichenberg nennt. Ich habe eigentlich noch nie gewusst, wo das Team Teichenberg seinen Namen her hat.
Aus dem Telefonbuch.
Aus dem Telefonbuch. Ja. Das klingt als eine der Ideen, die man in einer Aufbruchsphase ein bisschen spät in der Nacht mit einigen Projektkollegen und Kolleginnen haben könnte.
So war es. Also wir haben nachgeschaut, was könnte ein schöner Name sein, der damals unüblich war für ein Audio im Internetprojekt, und haben nachgeschaut im Telefonbuch, einfach so aufgeschlagen. Da stand dann Deichmann, das ist die bekannte Firma für die Schuhe. Und dann haben wir so rumfabuliert und dann Teichenberg, und wir fanden das irgendwie sehr schön, Team Teichenberg, weil es klingt ein bisschen wie eine Viererbob-Mannschaft aus der DDR oder irgendwie verarmter Adel aus Schlesien.
Und es waren 4 Leute oder weniger als 4 Leute?
Es waren 3 Leute. Das muss man aber empfinden für einen Viererbob.
Günter Friesinger war dabei?
Günter Friesinger war dabei.
Und war es tief in der Nacht? Oder war
es war nicht ganz tief in der Nacht, um der Wahrheit Genüge zu tun.
Hast du ihn früher schon gekannt?
Ich habe ihn bei Radio Orange kennengelernt, eher Sendungsmacher von den philosophischen Brocken A und B. Die Sendung hat geheißen Günter und das Schaf, glaube ich. Ja, Günter und das Schaf war seine erste Sendung. Ja, und er ist einer dieser wenigen, die seit Orange irgendwie, die ich kennengelernt habe, Orange, und dann jetzt laufend mit ihm Dinge, Projekte, Gedanken, alles Mögliche ausgemacht und gewälzt habe.
Das war im 9. Bezirk in einem ehemaligen Gasthaus.
Genau, es war eine wilde Sache im 9. Bezirk, ein ehemaliges Künstlerstudio, illegales Gasthaus, wo wir billig Raum gekriegt haben und im Pferdestall, der hinten noch war, ein Studio eingebaut haben. Und so hat es angefangen mit Radio Orange, und Günter war da ziemlich von Anfang an dabei.
Und die gemeinsamen Interessen, die sich dann entwickelt haben, in welche Richtung sind die gelaufen?
Da sind wir wieder bei Teichenberg und bei den Projekten rund um Creative Industries, Audio, Internet, also diese Wolke, wo Günther auch jetzt auch noch immer stark tätig ist. Ja, da gab es ganz verschiedene Ideen. E-Learning-Projekte haben wir gemacht, wir haben kleine Kongresse gemacht zu Copyrights, wir haben gemeinsam größere Projekte auf EU-Level gemacht, also da haben wir ganz verschiedene Dinge gemacht. Es ging aber immer um Creative Industries, Audio, Internet, also um diese Blase.
Jetzt muss man mal aus historischen Interessensgründen sagen, zu welcher Zeit das überhaupt gewesen ist.
Also das war Anfang der 2000er Jahre.
Anfang der 2000er Jahre.
Ein schönes Projekt, das wir gemeinsam entwickelt haben, war Audio Lecture Lib. Als es E-Lecturing noch nicht so gab, haben wir gemeinsam mit einem Freund von Günther, den Ali Kutlusoy, gemeinsam entwickelt das Audio Lecture Lib, was im Prinzip eine sehr schöne Plattform ist, wo man gesprochene Vorträge mit den Slides, die dazu gibt, aufnimmt, nachbereitet, multimedial anreicht und dann im Internet verfügbar macht, lange bevor es eben die jetzt schon bekannten Plattformen gegeben hat.
Sogar bis zu mir ist das gedrungen. Ich habe eine Lehrveranstaltung gemacht auf der Basis von Audio Lecture Lib, und genau diese Funktionalität, einfach ein Audio-File einerseits zu haben und das dann zu bebildern, mit Slides auszunutzen. Wie würdest du denn beschreiben, ist der Modus operandi von Günther? Ist der mehr spontan oder ist er mehr beständig?
Beides. Also er hat so einen beständigen Track, könnte man sagen, und auf den kann man spontane Dinge aufbauen. Also ich mache schon sehr lange mit ihm das Quartier für digitale Kultur, da ist er der Obmann, ich bin der Geschäftsführer und sozusagen so ein stetiger Zweig der Partnerschaft. Und dann lädt er mich zu was ein oder ich zu ihm zu was ein, zum Beispiel School of Data, willst du da mitmachen? Und sagt er, ja, das passt dazu. Und dann kann man recht schnell was machen. Das ist so praktisch eine recht angenehme Sache. Also zu wissen, hier gibt es jemanden, der ähnlich tickt und der ähnliche Projekte hat und der auch nicht sozusagen lange zum den man nicht lange überreden muss, sondern sozusagen der recht schnell den Kern versteht, was gut ist dran oder was man selbst als gut findet und dann mitmacht. Das ist angenehm.
Er ist auch ziemlich bescheiden, muss man sagen, weil du jetzt School of Data ansprichst. Ich wusste überhaupt nicht, dass er da seine Finger drinnen hat. Bescheiden sage ich deswegen, weil die School of Data in meine Aufmerksamkeit geraten ist, jetzt bei dem letzten Paraflows-Symposium, das ja auch eine Obliegenheit von ihm ist. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Idee, dass man sich damit beschäftigt. Und er sagt doch gar nicht einmal, dass er das auch zu einem Teil offensichtlich mitträgt. Kann man von der School of Data etwas hören?
Ja, School of Data ist ein notwendiges Ding der Media- und Data-Literacy, die wir brauchen, weil inzwischen erklärt sich die Welt halt sehr oft auch über Datenansammlungen, die roh sind, die unbearbeitet sind, die man erst in Ordnung bringen muss, die vielleicht irgendwo geleakt worden sind, die irgendwo freigegeben worden sind, die aber natürlich interessante Geschichten über Politik, über Transparenz, über Demografie, über alles Mögliche beinhaltet. Und mit dem Datensatz umzugehen, fehlt oft noch die Literacy, die Tools dazu, das Verständnis, welche Arbeitsschritte sind nötig. Und deshalb ist so eine School of Data, die eben dieses Handwerkszeug vermittelt, aber auch das Verständnis, dass es diese Quelle überhaupt gibt, das ist was sehr, 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 sehr Notwendiges. Und ja, der Günther eben, er hat nicht grundlos den Preis für Volksbildung gekriegt, das passt schon ganz gut zusammen. Ja.
Das wollte
da
ich
hat
jetzt,
er gleich natürlich Aha gesagt.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das, was du jetzt gesagt hast, hätte eigentlich ein Teil der Laudatio sein können, warum das was mit Volksbildung zu tun hat. Es ist auch davon geredet worden, dass er sehr vielseitig ist und dass er nicht nur verschieden, vielseitig verzettelt ist, sondern eine Besonderheit ist, dass es ihm gelingt, diese Sachen auch immer wieder mal zu fokussieren, Ausstellungen zum Beispiel. Also ich nehme an, für Ausstellungen oder für die Monochrom-Sachen, die er tut, bist du nicht der richtige Ansprechpartner, aber er bringt das in einen Zusammenhang.
Ja, ja, also ich glaube, das ist einfach die Praxis des Experimentierens, Versuchens, damit was bewegen zu wollen, steckt im Monochrom, genauso wie in seiner Kongressarbeit, in seinen Projekten, in Paraflows. Da steckt schon immer irgendwie das ähnliche Wollen dahinter. Ich glaube, das ist das Verzahnen dahinter. Nein, ich glaube, was ihm auch sehr am Herzen liegt und was eigentlich unterfinanziert ist, ist dieser Diskurs für digitale Kultur. Von Copyright über das künstlerische Schaffen, über die Praxis, bis hin zu auch der eigenen Praxis im Monochrom. Da bräuchte schon noch mehr Geld. Das ist halt alles notdürftig finanziert.
Und wie ist da die Lage in Wien insgesamt? Es gibt ja einige Initiativgruppen. Wie positioniert ihr euch da diesbezüglich?
Ich glaube, da ist sowohl der Günther als auch wir als QDK und so, auch Monochrom in einer gewissen Weise ist da bescheiden. Wie du vorhin gesagt hast, durchaus nicht alles sofort hinausdrücken. Das finde ich Qualität. Sozusagen, es tritt Günthers Arbeit und die Arbeit, die machen wir, ist ja oft eine infrastrukturelle. Und die tritt zurück gegenüber den Schaffenden, die zum Beispiel eine Theorie verfolgen, ein Werk verfolgen, einen künstlerischen Output haben etc. Und sozusagen, dass nicht immer sozusagen der Label der Institution voranprangt, sondern der sich zurückzieht. Und das ist, glaube ich, auch Qualität von Günther, seiner Arbeit. Der bringt schon Bühnen zustande, wo dann Leute ihre Dinge machen können und die werden dann auch für ihre Dinge gehalten. Das ist nicht eine Veranstaltung von Paraflos oder von Günter Friesinger oder sonst was.
Das ist das Auffällige. Ja. Er kommt dann mit Zucchinis, die er im Projekt Paraflos in der Argentinierstraße war, das glaube ich, gezüchtet hat.
Aber es ist ihm jetzt nicht das Erste und Wichtigste, dass sein Name vorkommt und dass seine ureigensten Labels permanent gepusht werden. Da geht es schon mehr um die Sache oft. Und das ist natürlich sehr angenehm.
Das kann ich insofern bestätigen, als er sehr viele, wie man sagt, Kernerarbeit leistet. Also er hat einen Terminkalender, er behält das im Gedächtnis, er kommt darauf zurück, auch wenn man selber gerade abgelenkt ist und woanders ist, und er erinnert einen an Dinge, die im eigenen Interesse sind und für die er aber jetzt nicht verlangt, dass man ihm groß Dankeschön sagt, sondern es ist eine Beständigkeit, die nicht als erstes an die Öffentlichkeit kommt, sondern in diesem Netzzusammenhang besser deutlich wird.
Er ist einfach ein guter, sehr guter, handwerklich sehr guter Kulturmanager, sozusagen. Und das ist natürlich, handwerklich guter Kulturmanager besteht auch darin, dass er sozusagen manchmal seine eigenen Labels und sein eigenes Interesse zurücksteckt und sozusagen Infrastruktur bewahrt. Und das tut er sehr gut.
Dieses Stichwort finde ich jetzt sehr hilfreich, weil in der Laudatio ist unter anderem vorgekommen die lobende Erwähnung, dass er ein Renaissance-Mensch und insofern ein Universalgenie ist. Das ist natürlich lobend und ehrend, aber wie ich es gehört habe, habe ich mir auch gedacht, es passt nicht so ganz. Denn zwischen der Bescheidenheit und dem handwerklich guten Kulturmanager und auf der anderen Seite einem Universalgenie gibt es noch einen Unterschied. Und man könnte sagen, dass ihm diese Selbstbezogenheit, ja, also diese Aufdringlichkeit, davon zu überzeugt zu sein, dass man selber jetzt das Richtige macht und dass man sich nicht kümmern muss darum, was die anderen Leute machen, weil man sowieso so wichtig ist, die fehlt ihm vielleicht zum Renaissance-Genie.
Ja, auf jeden Fall. Und zum Renaissance-Genie gegenüber steht ja auch der Netzwerk, der Plattformbilder und solche Dinge. Und das sind Qualitäten, die ich einfach seit Jahren schon gern habe.
Und wenn das Kulturamt der Gemeinde Wien mit den Kategorien von Genie, Renaissance und Künstlergott arbeitet, soll es uns recht sein, solange die richtigen Leute den Preis bekommen.
Genau, das deuten wir schon um.
Nach so viel Vorbereitung ist es jetzt Zeit, Günter Friesinger selber im Gespräch zu Wort kommen zu lassen und ein bisschen etwas von seinem Selbstverständnis, seinen Plänen und seinen Erfahrungen im Umfeld des Kulturmanagements zu erzählen.
Ja, Günther, irgendwann bist du nach Wien gekommen. Vorher hast du komponiert und in Wien auch noch weiter komponiert.
Ja. Stimmt, ich bin irgendwann nach Wien gekommen und zwar wollte ich elektronische Komposition studieren. Der Grund war, also mir war, und das ist vielleicht auch etwas, was sich ein bisschen durch mein Leben zieht, ich mache Dinge und dann nach einer gewissen Zeit ist mir nicht genug. Das heißt, ich brauche immer was, was mich herausfordert, und ich war ja relativ früh schon ab 1997 in einem Orchester und ich war dort Orchestermanager. Das heißt, ich habe dort als Posaunist angefangen, was eh nicht so gut war, weil ich eigentlich Probleme hatte mit der Lunge. Ich habe das Asthma begonnen und dann hat sich herausgestellt, ich war halt fit am Computer und dann konnte ich den Computer bedienen und auf einmal war ich Jahr später Orchestermanager.
Das war die Administration dann auch. Das war nicht die elektronische Verarbeitung der Musik, sondern es war die organisatorische.
Die organisatorische Fähigkeit, also das hat so 95 so richtig angefangen und 97, 98 war ich dann dort der Orchestermanager und der Geschäftsführer, weil sich herausgestellt hat, dass ich auch irgendwie dafür ein Händchen habe.
Ja, das fällt auf, das fällt auch mir auf, dass es da zwei unterschiedliche Begabungen gibt, die nicht so zusammenlaufen oft. Einerseits viele Ideen und neue Ansätze und Neugierde, etwas zu probieren. Und auf der anderen Seite aber das Organisationsmäßige, das ja eine gewisse Beständigkeit braucht, wo man immer wieder zurückkommen muss und dahinter sein muss. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, du hast mich sehr oft darauf hingewiesen, dass es irgendetwas zu machen ist. Und das ist ja eigentlich eine Orientierung in der Vergangenheit oder in der Festgelegtheit und nicht eine Orientierung an das Neue. Wie geht sich denn das aus?
Ja, das frage ich mich auch. Am liebsten würde ich es ja nicht machen müssen. Es stellt sich ja immer heraus, auch wenn ich es nur halb mache, mache ich es besser als jemand, der es ganz macht. Das hat skurrilerweise relativ bald angefangen. Ich habe so relativ früh schon, so mit 14, 15, angefangen, so kleinere Sachen zu organisieren und war in einem Bläserquartett, dort Posaune gespielt. Und dann hat sich herausgestellt, dass halt irgendjemand die Termine koordinieren musste. Und das habe ich dann übernommen. Und dann aus dem Termine koordinieren wurde dann auch das Booking, das heißt Termine ausmachen, Honorare abrechnen, sie auszahlen. Da habe ich es gelernt.
Jetzt klingt das so grau und hinter den Kulissen. Aber das ist ja der falsche Eindruck, weil wenn man jetzt dazu sagt, welche verschiedenen Programme du laufen hast und welche Initiativen doch stark von dir beeinflusst sind, dann kann man sagen, es ist Monochrom, es ist die Philosophische Brocken-Serie, es ist Paraflows, es ist die School of Data. Das sind nur die ersten drei, vier, die mir einfallen. Was wäre noch wichtig, was ich jetzt vergessen habe?
Was mich ja total interessiert hat, war immer einerseits quasi sich Dinge anzuschauen. Also wie ich in Wien angekommen bin, habe ich ja, wie gesagt, elektronische Komposition an der Hochschule studiert und daneben versucht, auch ein Jahr an der Filmakademie Produktion zu studieren, aber das war mir zu verschult. In der Früh um 8 reinzugehen und um 18 Uhr am Abend rauszugehen, war mir zu wenig. Und der zweite Aspekt war auch der, dass man sich dort unter der Hand eigentlich immer verschulden musste. Denn dort habe ich Produktion gemacht, musste man selber Geld investieren, damit die Filme was hermachen, damit die Preise gewinnen. Man hat ein bisschen ein Budget bekommen von der Akademie, aber es war zu wenig. Und ich habe dazu einen Mentor gehabt, der damals 200.000 Schilling Schulden hatte. Und das hat mich total abgeschreckt und abgetörnt, weil ich komme aus sehr armen Verhältnissen. Also waren 5 Kinder, ein Vater, der Arbeiter war, der sich wirklich auch zu Tode geschuftet hat. Und wir haben nie wirklich Kohle gehabt. Aber ich habe immer so Angst gehabt, Schulden zu haben. Und das hat mich dann irgendwie total abgeschreckt, zu sagen, ich möchte eigentlich nicht Geld investieren, in der reinen Hoffnung, einen Preis zu gewinnen, weil Preise gewinnt man. Also ist auch der Grund, diese Sendung ist ja der Grundpreis, aber man kann nicht bestimmen, dass man den Preis gewinnt. Das ist ein Zufall und das ist eine schöne Würdigung, aber es ist nie etwas, worauf man sich verlassen kann. Das war mir zu unsicher. Eines der Dinge, die da aus diesem sich Systeme anschauen, drüber nachdenken und sie dann vielleicht verbessern, sind zwei Projekte, die mir gerade aktuell sehr wichtig sind. Das eine ist der Hackbus. Der Hackbus ist ein umgebautes Wohnmobil, das mobil unterwegs ist in Österreich, oder wir waren damit auch schon in Spanien, in Barcelona bei der Mozilla-Konferenz und haben das vorgestellt. Und das zweite ist jetzt ein Projekt, das ich in der Obersteiermark betreibe, in Eisenerz, und im letzten Sommer ins Leben gerufen habe, das ist Hitrach. Und Hitrach ist so ein Hackerlabor, das Möglichkeiten anbietet, Wissen zu generieren, sich auszuprobieren, Maschinen auszuprobieren. Wir sind gerade dabei, es aufzubauen und das ist für mich gerade so ein ganz spannender Bereich, weil ich so die Theorie habe, dass sich Berufe auflösen.
Und meine Vorstellung ist, dass das in einer alten Schmiede unterkommt, oder wo ist das?
Na, die Idee ist eine Industriehalle. Die so ist etwas. Tatsächlich, also ich will kein kleines Labor, und wir haben ja in Wien zwei Hackerlabore, das MetaLab, das hier in der Nähe des Instituts sich auch befindet, und das Happy Lab, das ist ein bisschen weiter weg, aber die sind eigentlich relativ klein. Und der Ansatz, mit dem ich angetreten bin, ich möchte ein Labor haben, das groß genug ist, um einen Zeppelin bauen zu können.
Du hast ja, was von Wien aus nicht so immer in die Augen springt, auch sowohl national als auch international viele Reisen gemacht und Connections. Also du hältst, wie man sieht, in die Steiermark Verbindungen aufrecht und du warst in den USA.
Also ja, ich habe die Steiermark ja nie aufgegeben, bin Steirer und bin in Graz aufgewachsen. Mir war das Land immer wichtig und das ist, ich fahre auch gerne hin, um mich zu erholen und bin draufgekommen, dass ich gerne wieder was in der Steiermark machen möchte und das habe ich jetzt auch vor 3 Jahren begonnen. Ein anderes Projekt, das ich gegründet habe, da musst du mal hinkommen, das ist das Komstfestival in Anger, wo wir an einem kleinen Ort in der Oststeiermark sind und dort mehr oder minder neue Kunst an alten Orten darbieten und anbieten. Das heißt, Dinge wie zum Beispiel das Stubenspiel, das heißt, aus einem Gasthaus eine Theaterbühne zu machen und dort ein Theaterstück aufzuführen. Das sind, unser Festivalzentrum ist ein 800 Jahre alter Gasthof, den wir hergerichtet haben. Und dort auf einmal gibt es dort halt für 2-3 Wochen freies WLAN im Ort.
Wo findest du die Leute, mit denen du das tust?
Ich glaube, ich bin relativ offen im Kopf und habe auch ein bisschen so ein Gespür. Das hat mir einer meiner Professoren, bei dem ich Musik studiert habe, mal gesagt, dass ich so ein Gespür habe, Leute zu kennen oder sie zu finden und mit denen Projekte zu machen. Ich glaube, das stimmt auch.
Und etwas, was mich aber interessieren würde, jetzt sozusagen organisatorisch, technisch, wie schaffst du das bei den, sagen wir, 10 Projekten, dich daran zu erinnern, was jeweils notwendig ist und wann Termine sind? Ich stelle mir vor, du hast wahrscheinlich nicht einen Personal Digital Assistant, der jeweils blinkt, wenn es akut wird und auch keinen großen Kalender, wo schwarz, rot und grün eingetragen ist. Ist das irgendwo im Kopf eingeschrieben?
Das war lange Zeit im Kopf und das war bloß ein Kopf raus, weil ich bin ja seit 2010 freischaffend. Also ich arbeite quasi nur mehr selbst. Ich war quasi immer selbstständig, seit ich 15 bin selbstständig gewesen. Habe aber zwischendurch auch Jobs gehabt, war unter anderem auch an der Uni hier beschäftigt. Und seit 2010 bin ich freischaffend als Künstler, als jemand, der vorträgt, der Projekte macht und der Workshops organisiert. Und dann habe ich angefangen, einerseits habe ich ein Smartphone, wo ich mir Termine eintrage. Und das Zweite ist ganz furchtbar Peinliches zuzugeben, nämlich eine To-Do-Liste, in die ich tatsächlich hinschreibe, okay, ich muss das machen, das muss und das machen. Führt natürlich aber auch dazu, wenn ich es aufschreibe, dass ich es vergesse. Und ich brauche diesen Zettel dann schon sehr dringend.
Es ist ein Zettel, es ist ein physischer Zettel.
Es ist tatsächlich ein physischer Zettel.
Und du sagst peinlich, weil es aus der alten Zeit ist?
Ja, naja, viele Menschen in meinem Umfeld organisieren sich nur mehr online. Ich glaube, das ist schon sehr okay und ich lebe auch online und ich lebe, glaube ich, auch so eine, auf jeden Fall eine Web-Identität. Aber auf jeden Fall brauche ich auch noch dieses Zurück zum Analogen. Das ist auch der Grund, warum ich noch Bücher mache. Ich komme nicht zurecht mit digitalen Büchern. Das schaffe ich nicht. Skurrilerweise gibt es immer mehr in meinem Umfeld, die sich E-Reader kaufen und dort ihre Bücher lesen. Ich brauche das noch, das Buch aufzuschlagen und zu lesen und mir vielleicht auch Anmerkungen reinzukritzeln.
Wo zirkulieren denn diese Bücher? Das sind tatsächlich eine stattliche Anzahl in unterschiedlichen Verlagen, zum Teil sehr bekannten Verlagen herausgekommen. Machst du die Verhandlungen mit den Verlagen auch deinerseits? Und die Werbung dafür?
Ja, also die Verlage, ich trete mit Ideen an Verlage ran und das ist im Prinzip, war ich auch da sehr, sehr glücklich immer. Das hat immer großes Interesse gegeben an den Dingen, die ich produziert habe. Ob das jetzt die Reihe ist, die wir bei Research in den USA rausbringen oder Transkript oder Verbrecherverlag. Und man darf nicht vergessen, dass wir selber einen Verlag haben. Bei manchen Dingen, weil auch gerade die Verlagswelt massiv im Umbruch ist. Ich habe das gerade vorhin schon angesprochen, dass der Weg hin zum Digitalen führt dazu, dass Auflagen kleiner werden. Auch die Situation der Finanzierung, wie Bibliotheken finanziert werden, hat dazu geführt, dass Bibliotheken und Büchereien immer weniger in der Lage sind, Bücher anzukaufen. Das heißt, bei bestimmten Dingen versuche ich es auch selber rauszugeben, bei mir im Verlag. Und habe so einen kleinen Verlag, der glaube ich, ein schönes Oeuvre an Möglichkeiten anbietet. Und das wird auch international vertrieben. Da habe ich auch einen Vertriebspartner gefunden in Deutschland, der uns die Bücher abnimmt und verkauft.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar bezieht sich die auf die Preisverleihungszeremonie, die ja sehr würdig gewesen ist, um es mal absichtlich neutral zu sagen. Vorne in der ersten Reihe, abgehoben von allen anderen Stuhlreihen, ist eine Anzahl von, ich denke, es wären schon fast 15.
Ich glaube, es waren 13.
13 Preisträgerinnen und Preisträgern gesessen auf roten Stühlen aus den unterschiedlichsten Bereichen, Architektur, Kunst, Literatur, Wissenschaft, Volksbildung. Du hast den Preis für Volksbildung bekommen. Und meine Frage wäre jetzt, wie hast du dich gefühlt, wie würdest du dich positionieren in diesem Verbund der 13, die offensichtlich nicht abergläubisch sind und darum eben auch verbunden mit der Frage, in diesem Spiel von Kunst, Literatur, Wissenschaft, Aktivität, Public Relation, Medien und so fort. Wie ist es dir da gegangen, wie du die verschiedenen Lobreden gehört hast und gedacht hast, was werden sie jetzt über mich sagen?
Ja, das war natürlich, Preisverleihungen sind eigentlich immer seltsam. Also so dieses Herausstreichen von Leistungen. Ich habe ja auch nie gedacht, dass ich jetzt Dinge mache, um dann Preise zu bekommen. Die ergeben sich oft so und sind schön. Ich finde das auch wichtig. Ich will die auch annehmen. Das ist immer so, ich finde es auch ein bisschen absurd zu sagen, ach schon, ein Preis, ich weiß nicht so recht. Ja. Wenn ich das sage, dann muss ich mich nicht drum bewerben oder muss es ablehnen, einen Preis zu bekommen. Ich finde es gut, Preise zu bekommen. Ich finde, das ist auch eine schöne Wertschätzung der Stadt Wien mir gegenüber und aber auch den anderen gegenüber, die dort gesessen sind, die in ihren unterschiedlichen Bereichen viel gemacht haben und da waren spannende Sachen dabei und hat ein bisschen aufgezeigt, was es da für unterschiedliche Kategorien gibt. Und die Frage ist, wo ich mich gefragt habe, warum es genau dieser Preis für Volksbildung wurde, war bei mir eher so dieser Punkt, sie haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Weil das, was ich hier mache, ist ja inter- und transdisziplinär. Das heißt, ich bin einerseits als Künstler unterwegs, manchmal als Kulturmanager. Ich arbeite als jemand, der manchmal eine Webseite macht, der Konzerte organisiert, der
Ausstellungen
kuratiert, der Konferenzen, Symposien organisiert.
Der sich in Gräber legt,
also als Performance natürlich. Und der Festivals organisiert, der an Unis unterrichtet, seit 2011 wieder, der ein Unternehmen hat in den USA, das Filme produziert. Also das ist so eine Bandbreite, ich glaube, die ist ganz schwer fassbar. Und insofern habe ich den Preis so als Preis der Interdisziplinarität begriffen, die ich ganz aktiv lebe und die mich, also ich glaube, ich könnte mich auch nicht auf ein Thema fokussieren, das würde mich, glaube ich, verrückt machen.
Ich denke, das Gespräch hat auch gezeigt, dass es sehr viele Themen sind, die nebeneinander herlaufen und hier relevant sind.
Unter den vielen Projekten, die hier mittlerweile aufgezählt worden sind, ist das Projekt Monochrom eine Gruppeninitiative, in der Günter Friesinger auch an wichtiger Stelle mitarbeitet, sicher eines der öffentlich bekanntesten und wirksamsten mit schrägen Ideen aller Art. Wir bringen als Erinnerungszeichen für diese Mitarbeit bei Monochrom ein Tonfeil, das sich verbindet in der öffentlichen Darstellung mit einem Video. Auch das Video selbst, muss man sich so vorstellen, dass ein Eis am Stiel, ein mehrfarbiges Eis am Stiel, langsam in der Hitze zerfließt, und dazu die kommende Musik. Wir haben, wenn Sie sich erinnern, diese Sendung mit einem Adagio begonnen von Günter Friesinger. Ein ruhiges, meditatives Stück, man möchte fast sagen abgeklärt. Wir beenden mit einem zweiten Stück von Günter Friesinger, das ganz offensichtlich später ist, das sich Situationismus nennt, ebenfalls fast schon lieblich beginnt, um aber dann doch mehr in die Szene hinein zu ragen, eine ganz andere musikalische Auffassung zu vertreten. Günter Friesinger hat am Beginn des Gespräches mit mir gesagt, es fällt ihm schwer, an einer Stelle zu verharren und an dieser Stelle das Erwartete und immer wieder dasselbe zu tun. Er verliert dann das Interesse und muss neue Sachen ausprobieren. Eine solche Bewegung ist festzustellen zwischen diesen beiden Musikstücken. Aus diesem Musikstück kommt auch der Titel der Sendung, nämlich Es gibt keine Sperrstund, heißt es da in dem Text. Und der Refrain ist, Sperrstund ist völlig indiskutabel.
Ein Rattenfänger, das ist so zu verstehen. Er überzeugt die Leute von seinen Ideen. Ideen wollen finanziert sein, das ist völlig klar. Drum geht er auf die Partys als Networking-Star. Er kennt die Herren und Damen, Smalltalk Exzess. So lernt er Leute kennen, Budgetierungsexpress. Er haut auf den Putz mit der High Society. Das ist der indiskrete Charme der Anarchie. Sperrstund ist völlig indiskutabel. Es gibt keine Sperrstund, man kann doch nicht plötzlich aufhören. Sperrstund ist völlig indiskutabel. Es gibt keine Sperrstund, man kann doch nicht plötzlich aufhören. Sperrstund ist völlig indiskutabel. Es gibt keine Sperrstund, man kann doch nicht plötzlich aufhören. Sperrstund ist völlig indiskutabel. Es gibt keine Sperrstund, man kann doch nicht plötzlich aufhören. Au,
Udo und Anger, das Duo Dekadenz, die Daten verraten, die Deals taugen nichts. Udo und Anger im Privatflugzeug von Wien nach New York über St. Moritz. Leben auf Pump, yeah. Leben im Pump, yeah. Everybody do the Disco Stomp, yeah. Schweiß am Kragen und die Girls im Wagen. Leben auf Kredit und jetzt bitte keine Fragen.
Party in New York mit den Kennedys, Place of Vanities und Insanities und Porsche. Der Champagner fließt in Strömen.
Schaben, Daten, Dubi, Bier.
Die Möbel fliegen tief, es wird scharf gezielt. Es wird Krieg gespielt, man ist aufgewühlt und nackt. Rollt sich in Swimmingpoolen, um sich hinterher im Meer zu suhlen. Und man brüllt und lacht und klebt und spritzt, weil das vor atomarer Strahlung schützt.
Und Udo Brock spricht gelassen aus.
That's Wiener Schnitzel.
Udo und Anger, Erfinder und Handlanger, wagen den Wahnsinn, der Wagen, der rollt.
Udo und Ange, Genie und VIP. Sie machen durch bis morgen früh und machen Schrott zu Gold. Udo will Pracht,
yeah.
Udo will Macht,
yeah.
Tanzen in die Warhol die ganze Nacht,
yeah.
Udo will Alleebäume vergoldet sehen. Aber das wird erst nach seinem Putsch geschehen.
Sperrstund ist völlig indiskutabel. Es gibt keine Sperrstunden, man kann doch nicht plötzlich aufhören.
Sperrstund ist völlig indiskutabel. Es gibt keine Sperrstunden, man kann doch nicht plötzlich aufhören.
Sperrstund ist völlig indiskutabel. Es gibt keine Sperrstunden, man kann doch nicht plötzlich aufhören.
Sperrstund ist völlig indiskutabel. Es gibt keine Sperrstunden, man kann doch nicht plötzlich.
Beste Einfall, der ihm kam, war Leute senkrecht zu begraben. Erst wird die Leiche präpariert und dann in Plastik konserviert. Konserviert.
Ich frag euch, ist das jetzt Situationismus? Ich frag euch, ist das jetzt Situationismus? Ich frag euch, ist das jetzt Situationismus?
Ja, das ist es! Ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr Teil des Problems oder Teil der Lösung sein?
Ja, wir haben uns entschieden!
Sperrstund ist völlig indiskutabel. Es gibt keine Sperrstund, man kann doch nicht plötzlich aufhören.
Sperrstund ist völlig indiskutabel.
Es gibt keine Sperrstund, man kann doch nicht plötzlich aufhören.
Sperrstund ist völlig indiskutabel.
Es gibt keine Sperrstund, man kann doch nicht plötzlich aufhören.
Sperrstund ist völlig indiskutabel.
Es gibt keine Sperrstund, man kann doch nicht plötzlich aufhören.